Frieden. Was ist das eigentlich? Und wie kriegen wir es hin, dass unsere Welt friedlicher wird? Das fragen wir uns in unserer Domradio Blickpunktwoche zum Thema Frieden. Und dazu habe ich mir jetzt Jonas Bücker ins Domradio-Studio eingeladen. Er ist Anti-Gewalt-Trainer im Kölner Caritas-Jugendzentrum GOT Elsassstraße in Köln. Und er sagt, ohne Konflikte gibt es keinen Frieden. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Tatsächlich sagen Sie auch, wir freuen uns über Konflikte. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, das klingt tatsächlich ja ein bisschen ungewohnt. Aber genau so ist es, weil aus einer pädagogischen Perspektive, wie wir sie vertreten, sind Konflikte eine Einladung zum Austausch. Da kommen Menschen mit ganz relevanten Themen, das, was gerade oben ist, was drückt, und äußern sich dazu. Und das ist was, was für uns eine tolle Möglichkeit ist, überhaupt erst in Kontakt zu gehen, in eine Kommunikation zu gehen, zu zeigen, dass wir Menschen ernst nehmen und zu zeigen, dass das okay ist, wenn wir einen Konflikt haben, und dazu ermutigen, miteinander ins Gespräch zu gehen.
Das heißt, nicht Konflikte an sich bedrohen den Frieden, sondern unser Umgang mit ihnen.
Ganz genau. Jugendliche besonders und auch Kinder lernen ganz früh schon, dass Konflikte vor allem zu vermeiden sind. Die sollen in der Schule ganz leise sein, die sollen nicht stören. Die werden immer wieder dazu ermahnt, möglichst konfliktfrei zu sein. Das Leben ist aber gar nicht frei von Konflikten, sondern überall, wo Menschen zusammenkommen, ist es wichtig, dass Konflikte besprochen werden, dass sie ausgehandelt werden. Und genau das können wir bei uns üben. Wir üben das Aushandeln, das Sprechen, das sich aufeinander einstellen, das Zuhören und so ein bisschen auch zu lernen, es ist okay, wenn wir einen Konflikt haben. Auch wenn wir ihn nicht direkt gelöst bekommen, werden wir trotzdem erstmal ernst genommen. Und dann gibt es natürlich immer noch Konflikte, auch bei uns im Jugendzentrum, die auch wir nicht ganz gelöst kriegen. Aber der Großteil der Konflikte, die bei uns entstehen, die können wir auf diese Art und Weise bearbeiten.
Machen wir es doch mal ganz konkret. Bei Ihnen im Jugendzentrum, da zeichnete sich tatsächlich ein größerer Konflikt ab, als nämlich eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge neu dazukam und die Gruppe alteingesessener Jugendlicher das zunächst gar nicht so gut fand. Was war da Ihre Aufgabe als Anti-Gewalt- und Deeskalationstrainer?
Ja, da hatten wir 2015 eine Situation bei uns im Jugendzentrum, wie wir sie in dem Jahr auch gesellschaftspolitisch besprochen haben. Und da hatten wir im Prinzip die Situation, wie sie auch gesellschaftlich ganz ähnlich waren. Da war eine Gruppe Jugendlicher, die war alteingesessen, die waren schon lange da. Teilweise waren die Eltern schon da gewesen, viele sind da aufgewachsen. Das war eindeutig ihr Raum. So soll das auch sein bei uns. Das ist der Raum, den sich die Jugendlichen nehmen sollen und ja, auf den sie auch stolz sein dürfen. Und dann kam diese neue Gruppe dazu und es waren ganz viele Ängste da. Nehmen die uns jetzt was weg? Werden jetzt hier die Regeln verändert? Sind wir jetzt auch noch wichtig? Geht es nur noch um die Neuen? Und da war uns ganz wichtig, das ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das sind berechtigte Fragen. Das sind auch Ängste, die wir erstmal nachvollziehen können. Und darauf zu reagieren, indem wir gesagt haben, also zum einen unterstützen wir das, da wo ihr euch streitet, da wo es Konflikte gibt, wo ihr nicht einer Meinung seid, wo ihr merkt, hier trifft was aufeinander, das machen die ganz anders als wir. Das zu begleiten und da zu fragen und Gruppen in Gespräch zu bringen und dazu zu bringen, miteinander in Kommunikation zu treten, das war der eine Schritt. Der andere Schritt war, dass wir überhaupt erstmal Räume schaffen mussten und Situationen, in denen sich diese Menschen begegnen konnten. Und da wir gerade am Anfang noch nicht so viel Sprache zur Verfügung hatten, haben wir Angebote entwickelt wie Musik- und Sportangebote, bei denen es eben ohne Sprache möglich war, zusammen einen Erfolg zu erzielen und zu merken, die anderen können auch was oder wir können gemeinsam auch was und nicht nur, da kommen jetzt welche, die kennen die Regeln noch nicht, denen muss man alles erklären, die können die Sprache nicht, sondern das sind Menschen, mit denen können wir super toll zusammen Musik machen, wir können Tore schießen gemeinsam, wir können uns zusammen feiern. Und da sind Jugendlichen uns Erwachsenen oft weit voraus, weil das merken die relativ schnell, was sie miteinander machen können. Und das reicht manchmal, wenn es eine Sache ist, wo sie merken, ah, die anderen können auch was und wir können was zusammen unternehmen.
Hat das in Ihrem Fall funktioniert? Haben Sie das wirklich geschafft, da diese Brücke zu schlagen zwischen den beiden, ja, ansatzweise verfeindeten Gruppen?
Ich würde sagen, das hat funktioniert insoweit, als dass wir einen großen sozialen Frieden im Haus haben. Es gibt natürlich nach wie vor Konflikte, die habe ich ja vorhin schon erzählt, wollen wir ja auch im Haus. Aber es gibt eigentlich keine taktile Gewalt mehr. Klar wird sich mal beschimpft und gestritten.
Taktile Gewalt, also keine handgreifliche
Gewalt. Genau,
keine,
es gibt keine handgreifliche Gewalt bei uns im Haus. Und wir haben eine Kultur etabliert, die geprägt ist von Respekt und Wertschätzung. Und davon profitieren wir als Einrichtung. Die Nachbarschaft hoffen wir auch. Wir haben mobile Angebote, mit denen wir auch benachbarte Spiel- und Sportplätze besuchen. Und auch da schlägt sich das durch. Da merkt man, da haben Jugendliche die Erfahrung gemacht, dass sie miteinander was tun können. Aber, und das muss man vielleicht dazu sagen, das ist natürlich nur möglich dadurch, dass wir Mittel dazu hatten. Also dadurch, dass wir wirklich mehr Angebote für alle schaffen konnten. Und dafür brauchten wir auch Ressourcen. Und dafür waren zum Beispiel Mittel des Erzbistums über das Projekt Neue Nachbarn ganz, ganz hilfreich. Und auch die Mittel der Stadt, die dafür zur Verfügung gestellt wurden, oder die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen.
Es geht ja auch immer darum, ein bisschen sich in die Rolle des anderen zu versetzen, zu verstehen, warum ist er eigentlich so? Warum hat er jetzt Angst, dass ich ihm da was wegnehmen könnte oder so? Haben Sie ein Beispiel, wie das tatsächlich gelungen ist, Verständnis zu schaffen?
Ja, also wenn ich zum Beispiel an unser Musikprojekt denke, da haben wir Jugendliche, die oft zum ersten Mal miteinander musizieren, beziehungsweise vielleicht das erste Mal auch eigene Musik entwickeln und Texte schreiben. Und in den Texten tauchten auf einmal ganz ähnliche Themen auf. Da wurde gesprochen über Rassismuserfahrungen, über Unsicherheiten, was den Schulabschluss angeht, über Unsicherheiten mit der Perspektive, aber auch in Liebesliedern, über Sehnsüchte, über Ängste, die eigentlich allen Jugendlichen gleich waren. Und wo auf einmal Menschen da saßen, die dachten, sie hätten nichts miteinander zu tun und hörten, da beschreibt jemand ein Problem, das kenne ich auch und das kennen auch meine Eltern. Und wir sind gar nicht so weit voneinander weg, aber es brauchte diese Situation, um das zu schaffen. Und genau, gerade Musik ist also jetzt nur ein Beispiel, da gibt es ganz viele andere, die man auch noch nennen könnte, aber wo sehr klar wurde, hier brauchten Menschen eine Situation, in der sie sich einmal kurz gegenseitig zuhörten. Und das war sehr hilfreich.
Jonas Bücker sagt das. Er ist heute zu Gast im Domradiostudio. Wir sprechen darüber, wie Konfliktbewältigung an der Basis Gewalt verhindern und Frieden fördern kann. Und weil wir in dieser Woche hier im Domradio den Frieden im Fokus haben, bleiben wir gleich mal noch mal ein bisschen dabei. Was für Schritte helfen, um ein friedliches Miteinander zu schaffen? Gleich mehr.
Domradio. Inspiration fürs Ohr.
Deeskalieren, bevor es handgreiflich wird. Einen Konflikt rechtzeitig so entschärfen, dass Gewalt keine Option mehr ist. Das ist die Spezialität von Jonas Bücker. Er arbeitet als pädagogische Fachkraft im Caritas-Jugendzentrum GOT in der Kölner Südstadt. Und er ist unter anderem Anti-Gewalt-Trainer. Und dass Sie sich auf diesem Gebiet haben ausbilden lassen, Herr Bücker, dafür gab es ein Schlüsselerlebnis. Und zwar mit einer Gruppe Jugendlicher, die augenscheinlich auf Krawall gebürstet waren und denen Sie dann auf ganz unerwartete Weise begegnet sind. Was genau war da los?
Ja, das war eine Situation, die hatte mich in der Situation selber überrascht, dass ich so reagierte. Aber ich arbeitete damals auf einem Abenteuerspielplatz in Bielefeld. Da ging es noch darum, dass Kinder Baumhäuser bauen konnten, sich da austoben und selber so ein bisschen mal Werkzeug in die Hand nahmen und selber sich eine Hütte bauten. Und machte da meine ersten pädagogischen Schritte im Grunde und traf dann eines Tages auf eine Gruppe junger Männer, die waren zwischen 14 und 16 Jahre alt und traten entsprechend auf. Also sie waren standen da mit Jogginghose, mit Bomberjacke, hatten laute Handymusik, also so laut die Handymusik halt ging, dabei ein paar Eddings, mit denen sie anfingen, auf so eine Hütte rumzuschreiben, die andere Kinder gebaut hatten, und auf den Boden zu spucken. Und sie standen da und warteten darauf, dass nun irgendwer kam und sie wegschickte. Es war ganz eindeutig, dass das eine Rolle war, die sie gut kannten, scheinbar eine Erfahrung, die sie öfter machten, dass sie störten und dass das wohl ihre Rolle sei. Und ich bin auf die Jugendlichen zugegangen und nachdem ich kurz überlegt hatte, ob ich die jetzt nun maßregeln sollte und irgendwie nochmal klar eine Grenze ziehen muss, habe ich gedacht, ich versuche mal was anderes und habe den Jungen angeboten, schön, dass ihr da seid, habe ich gesagt, und ihr habt ja aber sehr dünne Eddings und ich habe bedeutend dickere bei mir im Büro und meine sind auch wasserfest. Und wenn ich euch die gebe, dann kriegt ihr ein viel größeres Tech auf dieser Hütte hin und überhaupt, die Hütte nutzt gerade niemand mehr. Ihr könntet die einfach auch umbauen und dann könnte ich euch auch den Ghetto Blaster geben, mit deren eure Musik viel, viel lauter zu hören ist und ihr gleichzeitig noch im Trockenen sitzt. Und die Jugendlichen guckten erst sich und mich dann total verdeppert an und waren ganz irritiert und hatten mit was ganz anderem gerechnet. Die hatten damit gerechnet, dass sie jetzt weggeschickt werden. Und durch diese Erfahrung hatten wir ganz schnell einen tollen Draht zueinander. Wir erzählten dann den ganzen Tag miteinander und sie kamen am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag. Und sie waren die nächsten zwei Wochen da, bauten ihre Hütte, halfen nachher Jüngeren und übernahmen eine ganz andere Rolle und sind ganz aufgeblüht in diesem Zusammenhang. Und alles, was es dafür brauchte, war an der Stelle erstmal Wertschätzung
Also ist das das, was diese kleine Anekdote zeigt? Es kommt auf die Wertschätzung an?
Ja. Das, was wir nämlich oft erleben, ist, dass Menschen bestimmte Rollen für sich verinnerlicht haben. Wer immer wieder gespiegelt bekommt, er stört, er passt nicht rein, er ist unangenehm, Menschen wollen sich nicht mit ihm auseinandersetzen oder haben Angst vor ihr oder ihm, dann ist Wertschätzung eine Erfahrung, die ganz zentral wird und die auch uns in dem, wenn wir Regeln zum Beispiel durchsetzen wollen, weil es gibt natürlich Grenzen und Regeln, ne, die sind wichtig, die sollen nicht verletzt werden, soll niemand diskriminiert und angegriffen werden, auch bei uns in den Einrichtungen nicht. Aber dass wir das durchsetzen können, funktioniert nur deswegen so gut, weil Jugendliche merken, dass wir ihnen mit Wertschätzung und Anerkennung gegenübertreten. Und wenn sie quasi gegen Regeln verstoßen, dann trennen wir Verhalten und Person. Das heißt, wir können verstehen, wenn sich eine Person nicht an Regeln hält, das heißt aber nicht, dass wir einverstanden sind. Und durch diese Trennung und die Wertschätzung, die damit einhergeht und diese Erfahrung von, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der hat Interesse an mir, ist die Motivation, dann eine Regel zu brechen, eigentlich relativ gering. Und die Bereitschaft wiederum, sich damit dann auseinanderzusetzen, wiederum relativ hoch.
Sprich, also wenn es um Gewalt geht, dann geht es tatsächlich sehr oft eigentlich um was ganz anderes, nämlich um das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und, das haben Sie mir auch gesagt, es ist fast immer so, dass Gewalttäter vorher selbst Opfer von Gewalt geworden sind. Was bedeutet das jetzt für Ihre Arbeit mit Jugendlichen?
Ja, ganz genau. Das ist eine Erkenntnis, die ganz wichtig für unsere Arbeit ist. Mir ist noch nie jemand begegnet, der selber Gewalt routiniert oder gewaltaffin war, ohne dass die Person selber eine Erfahrung von Machtlosigkeit, Ohnmacht, Abwertung, Opfererfahrung gemacht hat. Und was wir versuchen, ist, dass wir junge Menschen darin bestärken, positive Erfahrungen zu sich zu machen, sich mit neuen Sachen auszuprobieren, machtvoll zu werden. Ja? Und das kann auf ganz verschiedenen Weisen funktionieren. Es kann sein, dass wir Menschen Verantwortung übertragen, dass Menschen merken, sie werden bei uns, können Nachwuchsmitarbeiter mal werden, können in Ferienprogrammen mitarbeiten, obwohl sie vielleicht an anderer Stelle niemals so viel Verantwortung kriegen würden. Oder indem sie bei uns Musik machen können und mit stolz geschwellter Brust dann hochkommen und ihren neuen Song zeigen, den sie selbst geschrieben haben. Und man merkt, da haben Menschen einen Push vom Selbstwert erlebt. Und das ist das, was total hilfreich ist und was Gewalt ersetzt im besten Fall.
Und Sie haben ja jetzt schon oft erlebt, dass das wirklich funktioniert. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund, wie optimistisch sind Sie denn, dass ein solches Anti-Gewalt-Training wirklich etwas bringen kann? Also dass so eine Arbeit mit Jugendlichen für die Gesellschaft Entlastung bringt oder ja im Gegenteil sogar einen richtigen Gewinn?
Ja, also zunächst mal in unserer Einrichtung machen wir tolle Erfahrungen damit. Aber ich spreche natürlich jetzt hier nur vom Kleinen. Also es braucht eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts. Und wo die da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich wertschätzend auch untereinander und respektvoll behandeln, relativ groß. Also wenn wir von jungen Menschen zum Beispiel Respekt fordern, müssen wir den erstmal selber verteilen. Meine Erfahrung ist, wo das gelingt, da gelingt es auch, Gewalt einzudämmen. Aber die Perspektive ist vielleicht in unserer Arbeit eine andere. Wir erleben nämlich, dass unser Auftrag viel darin besteht, Jugendliche von gesellschaftlichen Verhältnissen zu entlasten. Jugendliche, die viele Erfahrungen machen mit Rassismus, mit Abwertung, mit Perspektivlosigkeit. Ne? Und gerade an geflüchtete Menschen denkt oder geduldete Menschen. Die machen ganz viel Erfahrungen, wo ihnen eigentlich vermittelt wird, dass sie nicht viel können, dass sie hier nicht gewollt sind. Und den Menschen eine andere Erfahrung zu ermöglichen und von den Erfahrungen zu entlasten, die sie sonst in Gesellschaft machen, da ist unser Fokus. Wir wollen junge Menschen entlasten und sie stärken.
Und das geht, das zeigt die Arbeit. Jonas Bücker sagt, dass er ist Anti-Gewalt-Trainer für Jugendliche in einem Jugendzentrum der Kölner Caritas. Wir haben hier auch über den Zusammenhang von Anerkennung und Respekt und Gewalt gesprochen und darüber, wie Jugendliche lernen können, auf konstruktive Weise mit Konflikten umzugehen. Das Ganze in unserer Blickpunktwoche zum Thema Frieden und ich bedanke mich herzlich für den Besuch im Studio.